Nicht mehr lange, dann hat das Warten endlich ein Ende. Denn für uns Deutsche, da gibt es ja am Sonntagabend kaum etwas Besseres, als den Tatort zu sehen.
Obwohl wahr.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Xplained. Eine ganz bekannte Melodie, die werden wir bald wieder hören. Denn in wenigen Tagen, da geht ja die Tatort-Reihe weiter. Da war jetzt einige Monate Sommerpause. Kein Topmodel. Kein Tatort. Ich glaube, es war ein richtig harter Sommer für dich, Patricia.
Es war ein sehr harter Sommer für mich. Ich wusste echt überhaupt nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte.
Ja, stimmt. Also baden gehen ist ja auch wirklich keine Option im Sommer.
Nee, also in diesem Sommer bei diesen Temperaturen nicht. Aber jetzt mal im Ernst. Also ich freue mich schon sehr drauf, dass es jetzt wieder losgeht. Und ich muss ja auch gestehen, dass ich die erste Folge schon habe anschauen dürfen. Man kriegt ja so als Entertainment-Redakteurin das ein oder andere Schmankerl. Das gehört auf jeden Fall zu den Vorteilen an diesem Job.
Voll cool. Da sind sicher viele Hörerinnen und Hörer neidisch auf dich. Und ohne jetzt zu spoilern, kannst du schon so ein bisschen was verraten?
Yes, Charlotte Lindholm wird die erste sein, die dieses Mal ermittelt. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber es geht um das Thema Demenz. Aber ich kann auch schon sagen, dass Lindholm in ihrer Funktion als Kriminalhauptkommissarin immer eine ganz entscheidende Sache falsch macht.
Oh, machst du es aber jetzt schon spannend. An der Stelle eine kleine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Bei Xplained, da geht es ja immer um ein Thema und die Frage, was heißt das für mich? Um was geht's also in unserer Tatortfolge? Darum, wie ich den perfekten Mord begehen kann?
Genau diese Frage habe ich tatsächlich einem ehemaligen Staatsanwalt gestellt, der sich mit der Thematik natürlich super auskennt. Ich habe ihn deswegen einfach mal gefragt, ob man jetzt als Tatort-Fan den perfekten Mord begehen kann, wenn man einfach nur oft genug zugeschaut hat. Und er hat mir darauf tatsächlich eine Antwort gegeben. Aber er hat mir auch noch eine ganze Reihe an anderen Punkten genannt, die der Tatort nicht richtig macht, wenn es um Polizeiarbeit geht. Es geht heute also genau darum. Was können wir dem Tatort glauben und bei was sollten wir eher ganz genau hinschauen?
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er dir erzählt hat. Starten wir rein. Ich bin Sophie Behrendt, Ratgeber und Wissensredakteurin bei GMX.
Und ich bin Entertainment-Redakteurin Patricia Kempf.
Xplained. Was heißt das für mich?
Patricia, du meintest ja gerade schon, dass Charlotte Lindholm, die ja von Maria Furtwängler gespielt wird, in ihrer Funktion als Kriminalhauptkommissarin immer eine ganz entscheidende Sache falsch macht. Lass uns da doch gleich mal einsteigen. Welche Sache ist das denn?
Sie ermittelt immer alleine.
Ah, und das ist in der echten Polizeiarbeit nicht so?
Nein, also Thomas Brandt, der ehemalige Staatsanwalt, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir erzählt, dass das im echten Polizistenleben eigentlich gar nicht vorkommt.
Am blödsten sind eigentlich die Fälle, wo der Ablauf der Geschichte durchaus zutreffend ist und dann sind Details falsch. Was mir oft auffällt, dass ganz selten Ermittlungen von einzelnen Personen durchgeführt werden, außer Haus. Es ist eigentlich Vorschrift, dass wenn sie wirklich ausschwärmen, dass sie dann zu zweit ausschwärmen. Das hat einerseits mit der Eigensicherung zu tun, der beiden, die sich da gegenseitig absichern können. Und dann ist es natürlich unheimlich wichtig, wenn jemand befragt wird, dass das auch sozusagen bestätigt ist, dadurch, dass ein Zweiter das Gleiche gehört hat und dass sich nicht der eine was ausdenken kann, das dann zum Streitpunkt wird zwischen dem Zeugen zum späteren Zeitpunkt oder der befragten Person und dem Polizeibeamten.
Ja klar, das leuchtet absolut ein. Also wenn die da alleine unterwegs ist, angenommen, man befragt dann den tatsächlichen Mörder und kommt ihn dann dabei auch noch auf die Spur und dann ist eins gegen eins natürlich auch total gefährlich.
Ja genau, oder der Mörder könnte ja auch alles gestehen und dann hinterher einfach behaupten, habe ich nie gesagt. Mhm. Der Polizist, der dann alleine dort war, der hat natürlich keinerlei Beweise.
Also schon mal falsche Darstellung Nummer eins im Tatort. Kriminalbeamte ziehen nicht alleine los. Und weil wir es vorher ja auch schon hatten, wenn Kriminelle viele Krimis schauen, können sie da denn theoretisch lernen, wie der perfekte Mord aussieht?
Das habe ich Thomas Brandt tatsächlich gefragt und seine Antwort ist ziemlich eindeutig.
Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also man kriegt sicherlich Anregungen, was man treiben könnte. Aber der perfekte Mord kann eigentlich im Tatort nicht gezeigt werden, weil das ist ja der unaufgeklärt bleibt.
Das ist natürlich total logisch. Ja, wir als Zuschauer, wir wollen natürlich am Ende auch wissen, wer es war. Und lauter Cold Cases, die werden da ja einfach nicht zufriedenstellend. Also keine gute Idee, sich was von den Tatortmördern abzuschauen.
Da sollte man sich definitiv nichts abschauen, denn so verschlagen sind die dann doch nicht. Und auch bei den Zeugenbefragungen, da sollte man auch nicht alles glauben, was der Film uns vorgaukelt, sagt Thomas Brandt.
Was überhaupt nicht erlaubt ist bei Zeugenbefragungen oder Beschuldigtenbefragungen, ist, dass mit Täuschung gearbeitet wird. Also der Klassiker ist natürlich, dass man zwei Leute in zwei verschiedenen Räumen vernimmt und dann wird einem der beiden suggeriert, der andere hätte inzwischen ein Geständnis abgelegt und es wäre jetzt höchst an der Zeit, dass er das auch tut, wenn sich nachher herausstellt, dass das überhaupt nicht stimmt. Und dann ist also das Geständnis absolut wertlos. Das würde kaum auch jemand machen, weil es hilft einem ja nicht weiter in der Praxis.
Das finde ich auch total interessant, weil das kennt man ja nicht nur aus dem Tatort, sondern aus vielen Krimiserien, dass da dem Befragten irgendwas Falsches erzählt wird, damit sie ein Geständnis ablegen. Also das ist gar nicht erlaubt und würde so im echten Leben auch nicht passieren. Also das sind schon mal drei Punkte, die im Tatort falsch dargestellt werden. Der Staatsanwalt, der scheint ja wirklich einiges zu kritisieren zu haben.
Er kennt sich auch wirklich sehr gut aus, denn er hat sogar eine ganz konkrete Folge genannt. Den Tatort Schweigen aus Hamburg mit Wotan Wilke-Möhring. Der spielt ja da den Kommissar Thorsten Falke. Und in diesem Tatort, da ist in den Augen von Thomas Brandt eigentlich alles falsch gelaufen, was nur falsch laufen kann. Falke ist bei der Bundespolizei und die Bundespolizei, die hat im Wesentlichen die Aufgaben der früheren Bahnpolizei und des früheren Bundesgrenzschutzes. Das heißt, jemand, der dort arbeitet, der hat mit Kapitaldelikten wie Mord gar nichts zu tun. Und in diesem Fall, da nimmt sich Kommissar Falke also eine Auszeit in einem Kloster und wird da natürlich in einen Kriminalfall verwickelt. Dann aber, sagt Thomas Brandt, ist er natürlich Zeuge und darf sich gar nicht in die Ermittlungen einmischen. Er sagt ganz konkret, da ist der Fall schon verloren.
Weil er dann in dem Fall doch ermittelt, was ja gar nicht erlaubt wäre.
Ja, genau. Er leitet quasi die Ermittlungen, so wie er das in normalen Fällen auch tun würde. Und das, sagt er, gibt es in der Realität nicht.
Interessant. Wir Bürgerinnen und Bürger, wir sehen im Tatort ja nicht nur, was die Ermittler potenziell falsch machen, was jetzt gar nicht der Realität entspricht, sondern oft geht es ja auch darum, wie, wo und wann Verdächtige oder Zeugen verhört werden. Und dass die Polizei einem da nichts vorgaukeln darf, das haben wir jetzt schon gelernt. Gibt es denn sonst noch etwas, was ich wissen sollte, wenn ich jetzt mal vorgeladen werde, was vielleicht dann nicht okay ist?
Ja, tatsächlich. Hast du gewusst, dass du auf eine polizeiliche Vorladung gar nicht reagieren musst?
Echt? Nein. Also ich hätte gedacht, da gibt es eine Strafe, wenn man gar nicht auftaucht.
Falsch. Es passiert einfach nichts. Das wird im Tatort aber auch oft falsch dargestellt, sagt Thomas Brandt.
Oftmals werden Leute damit bedroht, dass man die vor Ort befragt und sagt, wenn sie keine Auskunft erteilen, dann kriegen sie eine Vorladung. Also die polizeiliche Vorladung ist sozusagen ein Nullum, das ist eine Einladung mehr oder weniger. Und wenn der Betreffende nicht erscheint, dann hat das keine Folgen. Es kann natürlich dazu führen, dass der Staatsanwalt sagt, den brauchen wir aber unbedingt und dann lädt ihn der Staatsanwalt vor. Und wenn er da nicht kommt, dann wird er von der Polizei geholt und muss erscheinen. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Da muss ja der Polizeibeamte nicht sagen, wenn Sie jetzt nicht aussagen, dann kriegen Sie eine Vorladung, sondern dann kann er sagen, wenn Sie jetzt nicht aussagen, dann kann ich den Staatsanwalt dazu veranlassen, dass er Sie vorführen lässt. Das wäre die richtige Ausführung dazu. Aber ich finde, so ganz schlimm geht es eigentlich nicht zu. Die halten sich schon in etwa an das, was die Rechtsordnung vorsieht.
Wenn ich also jetzt zum Beispiel als Zeugin von der Polizei oder von einem Kriminalbeamten befragt werden soll, dann muss ich von einem Staatsanwalt vorgeladen werden. Ansonsten kann ich einfach sagen, nö, ich komme nicht.
Genau so ist es.
Und gibt es zur Befragung an sich noch etwas Wissenswertes?
Früher, so sagt der ehemalige Staatsanwalt, da war das in Filmen ganz oft nicht ganz klar, ob jetzt jemand als Zeuge befragt wird oder als Beschuldigter oder was die Beamten mit ihrer Befragung eigentlich gerade ganz genau rausfinden wollen. Und das, sagt Thomas Brandt, hat sich mittlerweile schon sehr geändert.
Ich finde, das ist inzwischen ganz gut gelaufen, weil schon durch die amerikanischen Krimis, wo das immer so ein Standard war, ist es eigentlich so, dass die Belehrungen von Zeugen und Beschuldigten zutreffend sind und auch selten vergessen werden. Was manchmal ein bisschen problematisch ist, dass für die Betroffenen unklar bleibt, ob sie jetzt einen Zeugenstatus haben oder Beschuldigte sind oder einfach nur informatorisch befragt werden. Nur bei den informatorischen Befragungen braucht man keine Belehrung. Also das sind so Feinheiten, wo man als Kenner sagt, also in diesem Stadium der Befragung müsst ihr jetzt eigentlich sagen, Moment, es wird schwierig, ich muss sie jetzt belehren. Das wäre ja nur ein Satz und schon wäre die Geschichte richtig.
Richtig wäre die Geschichte also so, jemand wird im Tatort von der Polizei befragt, dann müssen ihm die Kommissare aber auch ganz klar sagen, in welche Rolle er befragt wird. Ist er zum Beispiel Beschuldigter, also dass die Kommissare davon ausgehen, dass er oder sie die Tat begangen hat, dann muss ihm das gesagt werden und er muss auch über seine Rechte aufgeklärt werden, also dass er etwa das Recht auf einen Anwalt hat. Wird jemand aber nur als Zeuge befragt, dann muss er auch das wissen, also dass er eben nur Zeuge ist. Und das passiert dann eben leider doch zu selten.
Okay, mir muss also bei einer Befragung klar sein, werde ich verdächtigt oder bin ich einfach nur Zeugin?
Ja, ganz genau. Das musst du wissen, wenn du von der Polizei befragt wirst. Und Thomas Brandt sagt, das wird im Tatort nicht immer komplett deutlich und den Fachmann oder die Fachfrau stört das natürlich. Man könnte jetzt natürlich sagen, der Tatort ist ein Film, das ist nicht die Realität, da muss man jetzt ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber Thomas Brandt sagt eben, gerade weil es oft nur Kleinigkeiten sind, ist es mit künstlerischer Freiheit nicht zu erklären. Die Polizei im Saarland zum Beispiel, die stellt für die Tatortdreharbeiten sogar echte Dienstfahrzeuge zur Verfügung, damit es authentischer wirkt. Und wenn man eben echte Polizeiarbeit zeigen will, dann muss schon alles stimmen.
Da wird uns ja am Tatort einiges nicht so ganz korrekt vermittelt. Gibt es da noch etwas, was gut umgesetzt wird?
Es gibt ganz oft, wenn man sich einen Tatort anschaut, die Situation, dass Kommissare in fremde Wohnungen und Häuser einsteigen, damit sie da irgendwelche Beweise sichern können. Das ist natürlich nicht erlaubt. Auch die Polizei darf nicht einfach so in ein fremdes Haus einsteigen. Aber Thomas Brandt sagt, mittlerweile gelingt es den Tatortmachern eigentlich ganz gut. Sie wenden ein paar Tricks an. Da schauen sich die Kommissare dann zum Beispiel an. Einer sagt, hast du auch einen Schrei gehört? Also ist Gefahr im Verzug. Und dann klettern sie rein.
Also das wird dann oft so ein bisschen augenzwinkernd fingiert, dass man sich darüber im Klaren ist, eigentlich dürfen wir jetzt nicht rein, aber jetzt wollen wir dringend rein und dann geht man eben diesen Weg. Was dem Publikum aber vollkommen zutreffend vermittelt, dass das die Ausnahme ist und dass man, wenn, mit gewissen Listen vorgehen muss, damit es legal ist.
Es gibt ja zum Beispiel auch den Münsteraner Tatort. Der gilt so ein bisschen als klamaukig, als drüber. Der nimmt es ja mit dem Gesetz auch nicht immer ganz so genau. Findet Thomas Brandt den dann total furchtbar?
Überhaupt nicht, sogar ganz im Gegenteil. Eben weil der Tatort aus Münster so drüber ist, findet er den eigentlich völlig in Ordnung.
Der Münster-Tatort will ja, sagen wir mal, bedingt an der Realität entlang segeln, aber es ist erkennbar so, dass das jetzt eine, sagen wir mal, nicht ganz realistisch zusammengewürfelte Truppe ist, die einen unterhält. Und das Gleiche gilt ja für den Kriminalhauptkommissar Moreau, der vom LKA in Wiesbaden ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen abgedreht. Und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Das kann man mögen oder man kann es nicht mögen. Es wird aber auf keinen Fall irgendjemand das Bild vermitteln, das auf die Art vorgegangen wird.
Ja, klar, so abgedreht wie bei Moreau geht es hoffentlich nicht in der Wirklichkeit zu. Aber Fernsehen soll nun mal auch unterhalten. Apropos an der Realität vorbeisegeln, den Tatort, den gibt es ja jeden Sonntagabend und on top gibt es ja unzählige weitere Mordgeschichten und Ermittler im deutschsprachigen Raum. Wie realitätsnah ist das denn überhaupt? Also gibt es wirklich so viele Mordfälle, die bei einer aufwendigen Ermittlungsarbeit geklärt werden?
Was denkst du denn? Schätz doch einfach mal, wie viel Mord und Totschlag gibt es in diesem Land im Jahr?
Puh, also ich glaube leider, also dass einen großen Teil der Morde und Totschläge Femizide ausmachen. Je nachdem, wie man ja die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, definiert, heißt ja, dass da jeden Tag oder bis zu jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland stirbt, meist durch ihren Partner oder Ex-Partner.
Da liegst du natürlich sehr richtig. Sehr viele Tötungsdelikte sind Beziehungstaten. Und wenn im Tatort ein Mordfall gezeigt wird, dann ergibt es in der Aufklärung oft total viel Sinn. Überspitzt gesagt versteht man, warum der Täter etwas getan hat. Die Tat in sich ist schlüssig. Ich habe Thomas Brandt deswegen auch gefragt, entspricht das eigentlich der Realität? Sind Taten nachvollziehbar?
Bei den Tötungsdelikten ist es oft so, dass es ja sich natürlich erklären lässt, wie es jetzt dazu kam, aber üblicherweise gibt es eigentlich keinen Sinn. Sehr viele Tötungsdelikte sind ja Beziehungstaten, wo man sagt, naja, warum haben die Leute nicht einfach sich gegenseitig in Ruhe gelassen und sind ihrer Wege gegangen?
Ja, und neben Beziehungstaten, da kommen ja sicher auch noch Morde in der kriminellen Szene dazu, vielleicht so im Drogenbereich, so Bandenkriminalität und so. Ja, und bestimmt auch weitere Morde, wie sie jetzt zum Beispiel im Tatort passieren, also aus Habgier, aus Mordlust, niedrigen Beweggründen, sowas halt. Also ich denke mal, da kommen wir in Deutschland schon auf so, ja, vielleicht so 500 bis 1000 Fälle im Jahr?
Tatsächlich liegst du da gar nicht so falsch. Thomas Brandt hat für uns in die Kriminalstatistik geschaut, wie viele Tötungsdelikte es letztes Jahr, also 2025, in Deutschland gegeben hat. Tötungsdelikte bedeutet in diesem Fall Mord und Totschlag. Es gab 286 Morde und 305 Fälle von Totschlag. Immer vollendet, das bedeutet, dass dabei auch jemand zu Tode gekommen ist. Also auch so wie im Tatort, denn da gibt es ja auch immer eine Leiche. Für 2025 kommen wir also auf eine Zahl von 591 Fällen von Mord und Totschlag.
Wenn Sie mal rechnen, an 365 Tagen im Jahr gibt es mindestens 2 bis 3 Krimis im Fernsehen verteilt über die verschiedenen Programme. Und in jedem Krimi gibt es mindestens einen Toten, wenn nicht noch viel mehr. Und dann sind wir schon bei 1000 bis 1500. Also das Fernsehen ist da wesentlich blutiger als die Realität.
Ja, aber das sind doch mal gute Nachrichten.
Ja, so ist schon irgendwie auch beruhigend, dass es im Fernsehen blutiger zugeht als in der Realität, das stimmt.
Aber schon auch interessant, dass es dann so viele Krimis im Fernsehen gibt, weil Tatort ist ja nur eine von ganz vielen Reihen.
Ja, die Menschen in diesem Land, die lieben Krimis. Es gibt ja auch nicht nur Filme, sondern Bücher, Podcasts, alle möglichen True-Crime-Formate. Das Verbrechen übt einfach auf viele von uns eine ganz besondere Faszination aus. Und Thomas Brandt sagt auch, dass das kein neues Phänomen ist.
Da muss man vielleicht einfach mal in der Menschheitsgeschichte zurücktrudeln. Das Interesse an Strafverfolgung und Tötung geht ja so weit zurück, wie man überhaupt überprüfen kann, was die Menschen damit gedacht und gemacht haben. Also bei öffentlichen Hinrichtungen schon vor Tausenden von Jahren haben sie immer ein Riesenpublikum gehabt, obwohl das natürlich eigentlich eine unangenehme Erfahrung ist. Dann ist natürlich der Mord sozusagen das Höchste, wovor die Leute potenziell Angst haben. Und insofern, ja, denke ich, hat es eine gewisse Faszination, aber auch eine gewisse Entlastungsfunktion, dem Bösen in Anführungszeichen so nahe zu kommen, dass man genau gucken kann, was passiert. Und aber hinterher auch zu erfahren, dass der Täter damit nicht durchkommt. Denn das ist ja die Regel, dass am Schluss der Fall aufgeklärt wird und der Täter ermittelt.
Dass die Normalität wiederhergestellt ist, also diese heile Welt, wenn man das so nennen möchte, das ist in Krimis natürlich das Allerwichtigste. Am Ende muss alles wieder seine Richtigkeit haben, seine Ordnung. Der Mörder muss hinter Schloss und Riegel sitzen. Erst dann ist der Krimi oder eben der Tatort-Fan glücklich.
Ja, ich liebe ja auch so True-Crime-Podcasts. Ich finde auch, es gibt nichts Schlimmeres als Cold Cases, die nicht aufgeklärt werden. Und ja, es ist einfach jedes Mal gut zu wissen, wer der Täter war und wie auch alles so genau abgelaufen ist. Mich fasziniert das irgendwie auch. Und ich habe schon so viele Krimis gesehen und vor allem auch so viele Podcasts gehört, dass ich mir da manchmal schon denke, also mittlerweile wäre ich sicher auch so eine prima Detektivin oder Kriminalbeamtin.
Dafür gibt es sogar einen Begriff, den sogenannten CSI-Effekt. Der ist benannt nach der amerikanischen Serie CSI, CSI Miami oder CSI New York kennt man vielleicht. CSI steht für Crime Scene Investigation, also Tatortermittlung. Und dieser Effekt, der besagt, dass Menschen, die sich viele Krimis anschauen oder auch True-Crime-Podcasts hören, dass die sich irgendwann so gut auskennen, dass sie zum Beispiel ganz genau wissen, wie mit Beweisen umgegangen werden muss. Auch darüber habe ich mit Thomas Brandt gesprochen.
Also ich muss mich erinnern an meine Jugend. Da haben wir mal in der Schule einen Gerichtsfall durchgespielt, also so eine fiktive Hauptverhandlung, und es hat natürlich mit der Realität relativ wenig zu tun gehabt, aber die Prozessbeteiligten waren entsprechend verteilt und da hatte ich die Rolle des Verteidigers und habe mich aufgeführt wie ein Geisteskranker und ununterbrochen Einspruch eingelegt, weil ich das halt schon mal in einem amerikanischen Krimi gesehen hatte. Das ist so der Klassiker, dass die Leute die Vorstellung haben, vor Gericht geht also unglaublich die Post ab. Oder sie haben die Vorstellung, dass die Fälle viel schneller aufgeklärt werden. Sie haben die Vorstellung, dass man ununterbrochen in irgendwelchen Zeugenvernehmungen rumbrüllt, um die Zeugen oder Beschuldigten einzuschüchtern und da zu besseren Ergebnissen zu kommen. Das könnte also ein Effekt sein. Tatsächlich gibt es aber schon eine ältere Studie, und daraus kann man ersehen, dass das eigentlich keinen Einfluss hat auf das Entscheidungsverhalten oder auf das Erwartungsverhalten des Publikums. Im Gegenteil, so ansatzweise werden die ein bisschen sachkundiger und ein bisschen verständiger für die Ermittlungen, sind dann vielleicht enttäuscht, dass es nicht so rasant vorgeht, wie es im Krimi der Fall ist, aber damit muss man leben.
Okay, dann wird's wohl nichts mit dem Quereinstieg als Kriminalhauptkommissarin.
Finde ich gut, weil du musst ja schließlich mir und uns als Podcast-Host erhalten bleiben.
Oh, wie süß von dir. Ja, also wenn ich schon keine gute Kommissarin werde, dann ist es hoffentlich Charlotte Lindholm in der ersten Tatortfolge der neuen Saison. Die kommt ja am 13. September raus und wir können da jetzt ganz genau hinsehen, ob die Ermittlungen mit rechten Dingen zugehen.
Ja, Charlotte Lindholm wird auch vor ganz große Herausforderungen gestellt. Der Fall heißt König in Gelb und darin geht's, wie anfangs schon kurz gesagt, um Demenz. Sie ermittelt in einem sogenannten Demenzdorf, wo Menschen mit dieser Erkrankung leben und einer der Bewohner soll ein Serienmörder sein.
Oh.
Und Lindholm bekommt, so viel muss auch gesagt werden, einen weiteren Kommissar an die Seite gestellt, aber halt nicht so, wie es tatsächlich für die Ermittlungen richtig und wichtig wäre.
Okay, das hört sich richtig spannend an. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Das Thema mit Demenz, das finde ich eh auch voll wichtig. Das wird sicher ein interessanter Fall. Und wenn ihr jetzt oder nach der Tatortfolge noch mehr zu Demenz wissen wollt, vor allem wie ihr auch vorbeugen könnt, dann hört euch doch gerne mal unsere zweite Folge von Explained an. Da sprechen wir nämlich genau über das Thema.
Ganz hervorragende Idee. Und übrigens, ihr könnt uns ab sofort auch wieder jeden Sonntagabend oder Montag schreiben, wie euch der Tatort gefallen hat. Unseren Leseraufruf dazu findet ihr sonntags auf GMX. Da freuen wir uns immer über alle, die uns eine Mail schicken. Und übrigens haben wir auch Staatsanwalt Thomas Brandt so kennengelernt. Er hat uns nämlich geschrieben und gesagt, was ihn alles am Tatort stört.
Echt? Das ist ja total lustig. Das wusste ich gar nicht. Ja, okay, das erklärt natürlich auch seine super Expertise, wenn er so regelmäßig den Tatort schaut.
Ja, ganz genau.
Dann an der Stelle auch natürlich noch ein Dankeschön an Thomas Brandt und auch an dich, Patricia, für das spannende Thema. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da und gerne auch ein Abo. Und wenn ihr Feedback mit uns teilen wollt oder mehr über ein bestimmtes Thema erfahren möchtet, dann meldet euch gerne. Unseren Kontakt, den findet ihr in den Shownotes oder lasst einfach gleich einen Kommentar unter der Folge da. In der nächsten Folge bei Explained berichtet unsere Berliner Kollegin Rebecca Sawicki über die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und beantwortet wie immer die Frage, was heißt das für mich? Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Explained. Was heißt das für mich? Ist ein Podcast von GMX und wird produziert von Pool Artists.